Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Apostelgeschichte Kapitel 2, Abschnitt von Vers 1 bis Vers 4. Ich darf diese vier Verse zusammen lesen, wo es heißt: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Soweit Gottes Wort. Die verlorene Welt um uns feiert heute Pfingsten, obgleich sie den Heiligen Geist gar nicht besitzt. So verdreht, so irre geht es in einer Welt zu, von der der Herr Jesus bezeugt hat, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Der natürliche Mensch ist nach der Aussage des Wortes Gottes völlig verloren. Er braucht nichts zu tun und noch zu unterlassen, um verloren zu gehen. Er ist es von Natur aus, verbrieft durch Gottes Wort. Aber weil er von Natur aus so verloren ist, braucht und benötigt er die Errettung. Der Heilige Geist ist uns, die wir ihm gehören, durch Gnade gegeben. Und zwar dafür, damit wir errettet werden sollen. Und das wunderbare Werk der Vergebung hat der Sohn Gottes am Kreuz vollbracht, was aber auch die Grundlage jedweder Erlösung ist. Um aber nun Gottes Gnadenerrettung zu erfahren, ist eine neue Geburt vonnöten, und hierzu ist der Heilige Geist erforderlich. Und das ist der Grund, weshalb der Herr Jesus auch in Johannes 3, Vers 5 spricht: Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Der hier genannte Geist ist der Heilige Geist, welcher die neue Geburt vollzieht. Und allein nur jene, die da glauben und zugleich Vergebung im Blute des Lammes besitzen, erhalten von Gott her auch diesen Heiligen Geist geschenkt. Wir wollen unserem Gott dankbar sein, dass er nichts dafür verlangt hat. Hätte er einen Obolus verlangt, hätten wir nichts gehabt, um ihn zu bezahlen. Und Gott kommt uns gleichsam wie in der Angelegenheit von Golgatha entgegen und gibt ihm uns gnadenvollerweise. Der Erhalt oder der Empfang des Heiligen Geistes nahm seinen Anfang 50 Tage nach Ostern, als der treue Herr nach Überwindung des Todes auferstanden war. Diese Ausgießung von damals wird im Worte auch an 7 Stellen im Neuen Testament Taufe mit dem Heiligen Geist genannt. Bruder Leonid sagte heute Morgen zu mir, wir haben heute Geburtstag. Das ist richtig. Das ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Über diese Geistestaufe, wie die Schrift sie auch nennt, ist unter den Gläubigen ein großer Widerspruch entstanden, derweil man nicht genau am Worte Gottes geblieben ist. Darum sind wir auch ganz besonders an diese uns übermittelten 7 Stellen gebunden. Ich darf sie ganz kurz aufsagen für jene, die sie benötigen. Matthäus 3, Vers 11, Markus 1, 8, Lukas 3, 16, Johannes 1, 33, Apostelgeschichte 1, 5, Apostelgeschichte 11, 16 und 1. Korinther 12, 13. Diese ersten 6 Stellen reden über diese Geistestaufe prophetisch vorbezüglich, während die letzte rückbezüglich spricht. Die ersten 3 sind in direkter Verbindung durch dem Johannes den Täufer geredet, während die anderen 3 in der Beziehung und Aussage des Herrn Jesus stehen. Und diese Stellen sind uns in der Heiligen Schrift Neuen Testaments übermittelt, um Licht und Klarheit über die Taufe mit Heiligem Geiste zu erhalten. Nicht das, was Menschen außerhalb der Lehre des Wortes daraus gemacht haben, ist für uns entscheidend, sondern das, was die Bibel Gottes Wort lehrt. Diese ersten 6 Stellen weisen alle auf das Pfingstereignis hin. Dagegen empfangen wir in der letzten Stelle göttliche Belehrung. Und zwar dahin, dass die Taufe mit Heiligem Geiste die Bildung des Leibes Jesu Christi ist, wie geschrieben steht. In einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden nach dieser Stelle von 1. Korinther 12, 13. Wenn es hier heißt, wir alle, dann sind nicht die Menschen alle gemeint, sondern solche, die mit ihren Sünden zu Christus gekommen sind als Verlorene, die der Herr angenommen hat, gnadenvoll. Und dies geschah, wie der Herr kurz zuvor sagte, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Merken wir uns, dass die Taufe des Heiligen Geistes eine Angelegenheit ist, bei der der Herr Jesus damals, als er auf dieser Erde war, sagen konnte, dass dies geschehe nach nunmehr nicht vielen Tagen. Würden wir diese Geistestaufe auf unsere heutige Zeit übertragen, hätte der Herr Jesus eine Falschaussage gemacht. Weil es bis heute viele Tage sind, sind bald 2000 Jahre. Und weitere Belehrungen über belehrt sein im Heiligen Geiste gibt die Schrift nicht. Falls jemand eine gefunden hat, kann er zu mir kommen. Und wenn die Bibel keine weiteren Gedanken über das geschriebene Mitteilungsmaß hinaus mehr gibt, darf die Frage angesprochen sein, welches Recht haben wir dann, dies zu tun, wenn der Geist Gottes uns solches nicht offenbart? Wer sind wir, der wir versuchen, Offenbarungen an Land zu ziehen aufgrund unserer fleischlichen Ausrüste? Das ist auch der Grund, weshalb so vieles Reden in Falschheit über diese Dinge geschehen sind und geschehen. So wenig, wie sich die Bildung des einen Leibes wiederholen kann, so wenig kann sich die Taufe mit Heiligem Geiste wiederholen. Es ist eine einmalige Angelegenheit gewesen und sie bleibt es für die Gemeindezeit auf immer. Daher finden wir im Worte Gottes auch nicht die entfernteste Andeutung einer Wiederholung. In meiner Bibel steht also nichts, und ich habe verschiedene Übersetzungen. Auch zum Urtext hin steht nichts andeutungsweise, dass ich die wiederholen würde. Oder gar eine Ermahnung an die Gläubigen. Sie sollten nur gut aufpassen und Acht haben, dass sie nochmal eine Geistestaufe erleben würden. Steht nichts von in der Bibel. Und zwar eine Ermahnung an die Gläubigen, ihr Pfingsten weiterhin zu suchen. Steht nichts in der Bibel. Es steht auch nichts geschrieben, nach einer solchen Geistestaufe sich auszustrecken. Das ist gar nicht möglich. Die Jünger damals, die sie erfuhren, haben sich am allerwenigsten nach dieser Geistestaufe ausgestreckt, sondern sie empfingen sie durch die Gnade Gottes. Du kannst nicht sagen, wenn du dem Herrn Jesus begegnet bist, ich habe deshalb Vergebung meiner Sünden empfangen und der Herr hat mir ewiges Leben gegeben, weil ich mich so schön ausgestreckt habe nach ihm. Das wäre eine Falschaussage. Und was wohl das Tollste in unseren heutigen Tagen ist, dass es verirrte Gläubige gibt, die eine Geistestaufe machen wollen. Alle Gläubigen sind eben, wie die Schrift sagt, zu einem Leibe hingetauft. Von diesem einen Leibe, von welchem Christus das Haupt ist. Nicht zu Unrecht ist diese Taufe mit Heiligem Geist als ein Vorgang der Familiengründung verglichen worden. Sie ist die Gründung der Gemeinde, der Familie, die der Leib Christi ist. Allgemein ist der Eheschluss der Akt der Gründung eines neuen Hauses. So verläuft's eigentlich normal. Einer neuen Familie. Die Familie wächst. Das Haus erweitert sich. Nicht aber mit jedem Kinde Gottes. Der Eheakt neu vollzogen. Durch die Geburt ist das Kind mit jenem einmaligen Eheakt der Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden und damit der himmlischen Familie hinzugetan. So nahm mit der Taufe des Heiligen Geistes die Bildung des Leibes ihren Anfang. Es ist die Gründung und der Anfang der Leibesgemeinde. Und jedes neugeborene Kind Gottes ist durch den Empfang des Heiligen Geistes mit dem Pfingstereignis, von dem wir eingangs lesen konnten, engst verbunden. Und mit allen zu dem einen Leibe hingetauft. Das ist eine Sache Gottes, die nicht mit Wasser geschieht, was dem Menschen obliegt zu tun, sondern hier ist es eine Gabe, ein Eintauchen in den Geist Gottes, ein völliges Umgeben und Eingeschlossensein. Natürlich gibt's Gläubige, die in ihrer Art in der Beziehung des Empfanges des Heiligen Geistes auch einen betröpfelten Eindruck hinterlassen. Das hat aber einen anderen Grund. Das ist nicht das von Gott her gegebene, sondern das ist jenes, was der Mensch im Ungehorsam dann empfangen hat oder verwaltet. Es ist eine vollendete Tatsache, in welcher selbst die zu jener Zeit fleischlich wandelnden Korinther mit eingeschlossen waren und welches nicht etwa das Teil der besonders Geförderten oder Begünstigten war. Herr Jesus hat keine Lieblingsjünger großgezogen und auch nicht anerkannt. Er hat nur Jünger geschaffen, durch Nachfolge, durch Hingebung. Da mag man einwenden, dass wir in der Apostelgeschichte noch gar nicht die Gemeinde als den Leib des Christus vor uns haben. Mit Sicherheit haben wir hier noch nicht ihre volle Entfaltung, das ist klar. Dazu benutzte der Herr erst später den sehr gesegneten Apostel Paulus. Die Apostelgeschichte zeigt uns vielmehr die Übergangszeit, eine Interimszeit, wenn auch der Anfang und die Offenbarung des Leibes Christi eine allmähliche, eine stufenweise war, so war dennoch in der Taufe mit Heiligem Geiste der Beginn des Baues des geistlichen Tempels da, von dem der Herr sagt, auf diesen Felsen, Christus, will ich meine Gemeinde bauen, nach Matthäus 16, 18. Und obgleich die Gemeinde im Anfang nur Juden, dazu später Samariter umschloss, so wird sie doch in ihrem Leibcharakter, in ihrer strukturellen Einheit mit dem himmlischen Haupte vom Herrn selbst anerkannt, indem er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dabei hat er Saul noch gar nicht Christus verfolgt, sondern die Jünger, die dem Herrn gehörten. Aber hier sehen wir das Einssein seiner Glieder mit dem Haupte Christus. Wer eines der Glieder verfolgt, gleich vor Gott also steht, als ob er Christus das Haupt verfolge. Was verfolgst du mich? Mit der Bekehrung des Cornelius in Apostelgeschichte Kapitel 10 werden dann später auch die Heiden mit Leib, nicht Mitglied, nicht Prothese, sondern mit Leib. Wir lesen davon in Epheser 3, Vers 6. Wir müssen darauf bestehen, es gibt nur einen Leib. Auch wenn Sie die volle Entwicklung oder die endgültige Entwicklung erst später finden. So gibt uns das kein Recht, seine Existenz vorher zu verleugnen. Das geht nicht. Die Gemeinde nahm also ihren Anfang mit der Taufe im Heiligen Geiste. Weil geschrieben steht, in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Es seien Juden oder Heiden. Die Personen im Anfang, der Apostel oder waren Apostel, sind dieselben, die wir später in der vollendeten Gemeinde finden. Das waren keine anderen. Das waren genau die, mit denen der Herr bei der Ausgießung Leibeseinheit begann. In der Apostelgeschichte sehen wir die Gemeinde nicht in ihrer ganzen Entwicklung. Das ist wohl klar. Sondern in ihrer Bildung. Wie vergleichsweise in einer Knospe. Wir haben ja jetzt Frühjahr und da finden wir die Knospen im Garten. Blicken wir in eine solche Knospe hinein, die nach außen hin noch nicht völlig entfaltete Blume darstellt, dann finden wir in der Knospe die ganze Blüte enthalten. Warum? Weil sie schon da ist. Sie hat sich nur noch nicht entfaltet. So sehen wir die Gemeinde in der Entwicklungs- oder Entfaltungszeit innerhalb der Apostelgeschichte. Eine Äußerung, die Gemeinde Jesu, sein Leib sei in der Apostelgeschichte nicht sichtbar, ist unwahr und wird von solchen geredet und gesagt, die nicht durch den Heiligen Geist unterwiesen sind. Nun noch etwas über den wichtigen Gegenstand, über den so viel Verwirrung schon angerichtet worden ist. Und nicht wenig hat dazu beigetragen, dass zwischen Empfangen und Taufe des Heiligen Geistes kein Unterschied gemacht wurde, welchen Unterschied aber das Neue Testament sehr wohl macht. Es ist immer ein Verderbnis, wenn Gläubige meinen, sie wüssten etwas. Es ist immer ein Verderbnis. Es ist immer eine Lüge damit verbunden. Dinge, die zusammengehören, die die Bibel zusammengehören, berichtet, zu trennen und Dinge, die die Bibel getrennt hat, zusammenzubringen. Eine der großen Gefahren im Wortverständnis der Gläubigen. Die Heilige Schrift redet oft vom Empfangen, aber von der Relation wenig vom Getauftwerden. Und das ist nicht ein und dasselbe. Wenn gleich Unwissende uns das Verlaub gern erzählen möchten. Wenn die in den Ausdrücken so göttlich genaue Schrift solch Grund- und Sinn verschiedene Worte gebraucht, wie die Schrift es tut, so sollten wir nicht als gleichbedeutend behandeln, so nah, wie sie auch zueinander in Beziehung stehen mögen. Sie sind zwei ganz verschiedene Begriffe, obgleich sie sich damals zeitlich in ein und demselben Vorgang erwiesen. Empfangen bezieht sich auf den Geist als Gabe, den wir empfangen, wie die Schrift sagt, nachdem wir gläubig geworden sind, Apostelgeschichte 19, Vers 2 und Epheser 1, Vers 13. Es ist etwas Persönliches, es ist etwas Einmaliges, was wir hier finden. Der Einzelne empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist das eine. Das andere, Taufe mit Heiligem Geiste bezieht sich auf die Handlung des Herrn am Pfingsttage und nicht heute. Die Wirkung, die aber in ihrer Wirkung selbst bleibend, in der Wirkung bleibend bis heute ist. Sie ist die Bildung des Leibes Christi, war gesagt. Sie geschieht demzufolge an der Gesamtheit seines Leibes. Deshalb, Vers 2 unseres Textwortes. Erfüllte das ganze Haus. Ein Hinweis dafür.
Wenn es hier heißt, das ganze Haus war erfüllt bei der Ausgießung, dann waren alle gemeint, die in diesem Hause waren. Und genau das waren die, die der Herr an diesem Punkt zur Wiedergeburt brachte. Nicht die anderen, die nicht in diesem Haus waren. Dieses materielle, hier vorgebildete Haus ist eine Abschattung jener, die errettet wurden infolge der Wiedergeburt, hin zu dem geistlichen Haus, welches Haus auch Tempel des Heiligen Geistes genannt wird. Genauso wie sich Golgatha nur einmal vollzieht, bleibt die Wirkung bis heute. So dass sich der Herr Jesus nicht bei jeder Bekehrung wieder neu vom Himmel herablassend wieder opfern muss. Es sind einmalige Geschehen. Sowohl Golgatha als auch die Ausgießung des Heiligen Geistes für die Leibesgemeinde Jesu. Also ist die Taufe mit Heiligem Geist eine einmalige Handlung und es ist falsch, es ist biblisch vollkommen verkehrt und verdreht, für die Wiedergeburt heute das Wort Geistestaufe einzusetzen. Es mag nicht mit bösem Akzent geschehen, aber dennoch von der Unwissenheit her geprägt sein. Und die Unwissenheit ist jenes, was der Seelenfeind aufnimmt, um Verwirrung anzustiften unter denen, die den Heiligen Geist besitzen, um uns in, wie es heißt, in aller Wahrheit zu leiten. Wo ist dann die Leitung in aller Wahrheit, wenn Dinge geredet werden, die gar nicht mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung gefunden werden? Eine einmalige Handlung, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die sich nicht wiederholt, die aber alle berührt und in sich birgt, die in dem gegenwärtigen Zeitabschnitt, also heute, den Heiligen Geist empfangen. Ich darf hier noch einmal erwähnen, dass das Neue Testament nicht an einer einzigen Stelle sagt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wir würden heute, wenn wir zur Wiedergeburt kämen, die Geistestaufe erhalten. Die können wir nicht erhalten, weil das ein Geschehenes zu Pfingsten war. Und heute ist kein Pfingsten, auch nicht für die Pfingstler. Ebenso lassen wir uns nicht jeden Monat wieder taufen. Auch nicht mit dem Hinweis, es war doch gut, was wir damals gemacht haben. Das ist keine Begründung. Eben weil die Taufe genauso ein einmaliges Geschehen ist. Wenn also jemand gläubig wird und den Geist empfängt, ist durch den Geist mit jener Taufe am Pfingsttage solches erfüllt. Durch einen Geist sind wir zu einem Leibe hingetauft. Damit ist und war ein Leib da, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Der war zwar noch klein, das waren alle, die in diesem Hause waren, wo der Petrus mit dabei war. Und wir waren damals nicht dabei. Dafür sind wir mit einverleibt, nicht Mitglieder, mit einverleibt. Wir sind eben nach Epheser 6,3 mit Leib geworden und damit Leib. Mit dieser biblischen Aussage gibt es keine Rechtsgrundlage mehr für Glaubenssolisten. Denn kein Kind Gottes kann sich der Gabe der Gemeinschaft, was ja die Geistesgabe war, verschließen. Tut es jemand, lebt er im Willensbereich des Feindes. Allerwenigst in dieser einen Frage. Vor dem Pfingsttage standen die Gläubigen einzeln, also vor dem Pfingstereignis, standen die Glaubenden einzeln in der Welt. Und Israel war zwar ein Volk, aber nie ein Leib. Davon müssen wir auch, davon sagt die Bibel kein Wort, auch nicht andeutungsweise, dass Israel irgendwann Leib gewesen sei oder werden sollte. Nach Pfingsten, also nach dem Ausgießungsereignis von damals, sind alle Gläubigen in einem Geiste zu einem Organismus vereinigt, von dem der Herr Jesus das Haupt ist. Es gibt nicht zwei Häupter, es gibt nur eins. Es gibt auch nur einen Mittler, es gibt doch nicht zwei. Jedes Alleinstehen für sich, jede Parteistellung, jedes Verbundensein mit der Welt ist eine Verleugnung innerhalb der Gemeinde Jesu, eine Verleugnung der Einheit des Leibes. Wir müssen darauf hinweisen, weil das Substanz der Grundlehre des Neuen Testaments ist. Durch die Gabe des Heiligen Geistes wird zugleich die Einheit des Geistes gelehrt, und Einheit ist das Gegenteil von verschiedenerlei Richtung des Geistes. Und das erlaubt Gott nicht. Es ist aber auch eine Verleugnung der Taufe mit Heiligem Geiste damals, vor bald 2000 Jahren. Das wäre ja eine Rückkehr zum Alten Testament, von dem in Hebräer 6, Vers 4 heißt, dass es unmöglich ist. Am Pfingsttage damals fanden also beide Verheißungen, Taufe und Empfangen des Heiligen Geistes, in einer einzigen Stunde ihre Erfüllung. Davon können wir nicht weg, weil die Bibel Gottes Wortes dominant lehrt. Wenn beides, Taufe und Empfangen, auch zugleich geschah, so haben wir es dennoch zu unterscheiden, weil die beiden Dinge zweierlei Sachen sind. Genauso wie wir Salbung und Versiegelung auch unterscheiden, und das sind auch zweierlei Dinge, und die drücken das hier ja auch aus. Obgleich auch diese oder unser Teil in einer Stunde werden. Salbung und Versiegelung. Sachen, die uns in einer Situation, in einem Vorgang werden. Bei aufmerksamer Betrachtung der Textstelle, die wir heute hier verlesen haben, können wir beides wohl unterscheiden. Wir lesen erstens Vers 2: Das Haus wurde erfüllt, wo sie saßen. Sie waren also genau wie bei der Taufe mit Wasser von dem Element, worin sie getauft wurden, umhüllt begraben. Egal, ob wir jemand in einen Sarg begraben, oder wir legen ihn gleich so in die frische Erde. Allenfalls ist ein Begrabener ein von der Erde völlig umschlossener. Das dürfte klar sein. Und wir wissen, dass die Taufe, die biblische Taufe, das Bild
der Grablegung ist. Das steht geschrieben an mehreren Stellen, Kolosser 2, Vers 12 beispielsweise, oder Römer 6, Vers 3 und 4, da haben wir ja das alles. Es bedeutet die Grablegung, begraben zu sein. Und das Grab eines Menschen umschließt diesen völlig, wie es auch biblisch dann in der Taufe zu erfolgen hat. Es war die Gesamtheit, die ausgedrückt wird mit dem kleinen Wörtchen Sie. Sie. Die Gesamtheit, die in diesem Hause waren. Zweitens, da kommen wir zum Vers 3. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen und setzten sich, und jetzt kommt, auf jeden einzelnen von ihnen. Sie, die alle in Verbindung mit dem Hause, in dem Heiligen Geiste gemeinsam begraben waren, empfangen jetzt einzeln die Kraft aus der Höhe, die sich bald in dem freudigen Zeugnis offenbarte, und zwar, wie wir das hier drin lesen, wenn wir die Geschichte durchnehmen, Vers 2, alles ist gemeinsam, Vers 3, alles ist einzeln. Und das drückt es aus. Taufe mit dem Heiligen Geist und Empfang mit dem Heiligen Geist. Taufe mit dem Heiligen Geist, eine alle betreffende Sache, die in diesem Hause waren, und der Empfang des Heiligen Geistes, jedem Einzelnen individuell. Und das ist das Letztere, was uns heute noch betrifft. Und zwar deshalb, weil wir heute nicht in der Zeit des Pfingsten leben, sollte sich herumgesprochen haben. Mittlerweile haben wir das verjährterweise bald 2000 Mal gehabt. Nicht wahr? Und zwar deshalb, weil es eben heute nicht mehr Pfingsten ist. Darum blicken wir zurück auf dieses gewaltige, gottgegebene, herrliche Ereignis von damals und freuen uns, einbezogen zu sein, dass wir da hineingehören. Dort ist unser Teil. Auf jeden Einzelnen lässt sich, obgleich sie im Hause vom Geist umhüllt waren, der Geist nieder. Auf jeden Einzelnen. Und zwar nicht wie beim Herrn in Gestalt einer Taube, sondern hier heißt es in Gestalt einer Zunge, zerteilte Zungen. Und sie werden erfüllt. Während, Vers 2, das Haus erfüllt wird. Es gibt also keinen Tempel des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde in Menschen, während die Gläubigen noch nicht erfüllt worden wären. Während sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen hätten. Und wo sie sind. Niemals dürfen wir bei Taufe mit dem Heiligen Geiste an ein Werk des Geistes in oder an uns denken. Das stimmt nicht. Der Heilige Geist tauft nicht, sagt die Bibel, sondern der Herr Jesus ist der Täufer. Als Geber nennt uns die Schrift sowohl den Vater als den Sohn. Johannes 14, Vers 16 oder Johannes 15, Vers 26. Aber als Täufer wird nur und allein der Herr Jesus genannt. Wer das natürlich nicht richtig lesen kann, der kommt natürlich auch auf andere Ideen. Und wie verwegen die in unserer heutigen Zeit geworden sind, brauchen wir nur in unserem Land Ausschau zu halten. Damit ist es unseres Herrn, nämlich seine Handlung, mit dem er eine ganz neue Verwandlungsperiode, den Zeitabschnitt der Gemeinde eröffnet. Er, unser Herr, ist der Täufer von zwei Taufen. Er wird erstens mit Heiligem Geiste und zweitens mit Feuer taufen. Mit der Taufe im Heiligen Geist eröffnet er eine Haushaltung und wird an einem späteren Tage in der Taufe mit Feuer eine andere Haushaltung eröffnen. Das betrifft aber die Verlorenen. Solche, die sich hier nicht mit ihren Sünden als verlorene Sünder hin zu Christus gewandt haben. Leider werden auch oft diese zwei Taufen als gleichbedeutend angesehen. Einem solchen hyperventilierten Mann bin ich mal begegnet vor Jahren. Man sah es ihm schon von Weitem an, dass er nicht ganz sauber war. Die machen komische Bewegungen mit dem Körper. Und er wollte mir erzählen, dass er schon 5 Taufen habe und zählte mir sie auf. Mir blieb schier der Atem stehen. Und da war auch die Feuertaufe dabei. Ich habe nicht sehr viel mit ihm geredet, weil mir die Zeit zu wertvoll ist, da unnütz zu versäumen. Die Taufe mit Feuer ist das Gericht Gottes. Wir können dem Herrn danken, dass er uns davon befreit hat, indem er stellvertretend für uns gesühnt, dort am Kreuz den Tod erlitten und wir deshalb diese Dinge nicht mehr erleben müssen. Die Ausgießung ist also die Handlung des Herrn, mit welcher er die Zeit der Gemeinde eröffnet, weil er der Taufende ist. Er benutzt dafür den Heiligen Geist, Vater gewollt, eine Handlung in oder mit welcher der Gläubige alle in einem Leibe hineingetauft worden sind, während der einzelne Gläubige den Geist empfangen hat. Dieser Geist ist also heute einzeln uns gegeben. Es ist gleichsam die Garantie Gottes an den Erretteten. Darum, wer den Heiligen Geist heute nicht hat, ist verloren und gehört demzufolge nicht zum Leib oder zur Leibesgemeinde Christi, die einzig und allein Verheißungsträger der Errettung in heutiger Zeit ist. Außerhalb des Leibes Christi Jesu gibt es keine Erretteten. Ich mache darauf aufmerksam. Welche, die meinen, indem sie ein gutes Werk tun, oder wollen sich die Errettung erkaufen durch Dinge, die sie da geben oder vollbringen, sind Betrogene des Feindes. Es gibt nur in einem das Heil, in welchem wir errettet werden müssen, und das ist der herrliche Name Jesus. Wir freuen uns, dass dieser Name Jesus uns hinterlassen ist, obgleich hier auf dieser Erde zurückgelassen worden ist, obgleich unser Herr in die Himmel aufgefahren ist, und dass er aber die Auffuhr in die Himmel benutzt hat, um den Vater zu bitten, uns den Geist der Wahrheit zu senden. Und dieser Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird jedem zuteil, der im Glauben und Buße zu Christus, unserem Herrn, als ein verlorener Sünder gekommen ist. Dieser Heilige Geist äußert sich nicht, wie manche meinen, in irgendwelchen Gefühlen, absolut nicht. Ich habe noch nichts gemerkt in dieser Richtung. Ich weiß aber genau, dass ich ihn besitze, weil er mich in seinem Worte und in seinem Willen leitet. Und ich möchte mich nicht im Willen anderer Menschen leiten lassen. Ich hab's nicht notwendig. Die Bibel sagt, ihr habt nicht nötig, dass ihr von irgendjemand belehrt werdet. Warum?
weil wir den Geist der Wahrheit als Errettete empfangen haben. Und dafür sagen wir unserem herrlichen Herrn, der für uns alles getan und vollbracht hat, einen ganz herzlichen Dank, dass er aufgestiegen ist am Tage der Himmelfahrt, um endlich nach diesem Leidensweg in die Herrlichkeit beim Vater einzugehen, das aber nicht benutzt hat, um sich nun dort zu ahlen und dort Urlaub zu machen. Nein, er ist dort aufgefahren, um uns dort vor dem Throne des Vaters zu vertreten. Er ist dort erschienen, um den Vater zu bitten, dass er uns diesen Sachwalter, den Geist der Wahrheit, sende. Und wir haben ihn empfangen, und dafür preisen wir seinen wunderbaren Gottesnamen. Amen.